Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, Bela B. Bela B., geboren als Dirk Felsenheimer, wächst mit Zwillingsschwester Diana in Berlin-Spandau auf. Bela ist eine Hommage an den Dracula-Darsteller Bela Lugosi und das B steht für niemand Geringeren als Barney Geröllheimer. Die Ausbildung zum Schaufensterdekorateur zieht er durch, nachdem er die zum Verkäufer bei Hertie an den Nagel hängt. Ebenso wie die zum Polizisten. Freund und Helfer wird er dann lieber als Punkrocker. Mit Die Ärzte veröffentlicht er knapp 26 Alben, wobei ihm der Punk-Status spätestens nach dem ersten Bravo Otto abgesprochen wird. Mittlerweile erscheint Belas viertes Soloalbum Bastard. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, Bela B.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach das Ganze dann nochmal im Internet zu hören. Leider, danke GEMA, danke Verlag und alle, die dranhängen, dann ohne Musik. Dafür müsst ihr halt live dabei sein, so wie jetzt. Mein Name ist Johnny Häusler, ich freue mich sehr auf Bela B.
Die laktosefreie Milch ist nicht hier im Studio, glaube ich, sondern Bela B. Tachchen, schön, dich hier zu haben wieder. Letztes Mal mit großem Besteck hier gewesen, mit deinen ganzen Kumpels, Kumpelinnen und...
Genau. Jetzt. Genau, Tobias und Klinkhahn und Rummelsnuff und wer da alles da war,
Peter. Das war auch sehr, 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 sehr lustig und sehr schön. Peter war dabei, genau. Als allererstes mal, bevor wir zu diesem, es ist ja eigentlich mehr als ein Album auch, was ihr da gemacht habt mit Bastard. Das ist ja ein Gesamtkunstwerk, wo auch noch, da muss ich gleich mal nachhaken, wie das ist mit diesem Hörspiel noch dran und so, da gibt es zwei CDs.
Genau, ist so ein bisschen so ein Hybrid. Also das Album ist ein Album und wir haben halt ein paar Beispiele, ein paar Dialoge oder ein paar Erzähler, Monologe von Rainer Brandt damit zwischen die Songs gepackt, um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen. Und viele der Songs sind ein Surrogat aus den Songs, die ich geschrieben habe für das Hörspiel. Noch warm und schon Sand drauf, Satana, noch warm und schon Sand drauf. Und da,
super Titel.
Toller Titel, ne? Ja, und dann, die Songs sind da aber natürlich nur fragmentarisch, erklärend, irgendwie so, weiß nicht, eine Minute Maximum in das Hörspiel eingebaut und in voller Länge sind sie dann erst auf meinem Album zu hören. Ursprünglich sollte es nur so eine Soundtrack-EP werden. Als wir dann über die Stücke, die 8 Songs am Stück gehört haben, haben wir gemerkt, dass das so eine Bandbreite und sind, Entschuldigung, sehr, sehr vielseitig, musikalisch wie textlich, irgendwie ja so ein Werk. Und dann haben wir ein paar Songs dazugepackt und ein Album draus gemacht. Das ist jetzt mal ein neues Soloalbum.
Und wenn ihr jetzt mit, was aber auch wieder mit Smokestack Lightning gemacht wurde und mit Peter Devlin, haben wir gerade schon erwähnt. Mhm. Aber wenn ihr jetzt mit diesem Live-Hörspiel dann auf Tour seid, das ist jetzt nicht deine Tour.
Das ist, jein, also da bin ich natürlich, ich stehe im Zentrum, ja, ich spiele Satana und wir werden die 8 Songs aus dem Hörspiel, die werden wir da live auch vortragen auf so einer extra Bühne, wo die Band sich befindet. Das ist aber dann schon eher ein Spektakel, also eine richtige Bela B-Tour ist es nicht. Mhm. Dann, da sind dann auch zu viele andere Leute noch involviert. Oliver Rohrbeck ist dabei, 3 Fragezeichen und Stefan Kaminski mit, der spricht nicht nur 8 Stimmen, der macht auch alle Geräusche. Das ist so ein Naturschauspiel, dieser Mensch. Alleine der ist den Eintritt wert. Wir haben eine Leinwand mit Filmchen und mit extra angefertigten Comiczeichnungen von Robert Schlunze, der vielleicht dem einen oder anderen Berliner von früher noch bekannt ist. Der hat zum Beispiel Cover von Jingle the Lunch gemacht und so, ein Comiczeichner. Ist erstmal so, ja, das wollte ich eigentlich ursprünglich machen. So habe ich ja auch gemacht und letztes Jahr schon ein paar Auftritte gemacht. Und jetzt ist dabei dann noch dieses Album rausgekommen. Und mit dem werde ich dann aber später im Jahr noch auf Tour gehen.
Ah, okay.
Allerdings dann nur musikalisch.
Ja. Wäre natürlich die anschließende Frage gewesen. Wir gehen auch gleich noch auf die Songs natürlich ein. Wir hören auch einiges aus dem Album. Rainer Brandt noch am Rand bemerkt, ja auch so eine Legende, der irgendwie... Wen hat er gesprochen? Jean-Paul Belmondo?
Jean-Paul Belmondo, Bud Spencer, der hat die ganzen Dialoge für Bud Spencer, Terence Hill geschrieben.
Der hat nicht die Geräusche gemacht, aber
der hat auch das Synchronbuch für Satana, noch warm und schon Sand drauf, geschrieben. Daher, also das ist auch, noch warm und schon Sand drauf, ist ja auch ein Zitat aus dem Film. Der hat die deutsche Sprache mit verändert. Ich weiß nicht, du kannst dich bestimmt erinnern, du wirst bestimmt wie ich einer gewesen sein, der, nachdem er die 2 sehen durfte oder es irgendwie heimlich gesehen hat im Fernsehen, am nächsten Tag in der Schule dann versucht hat zu glänzen mit irgendwelchen Sprüchen, ne? So, Dracula kömmt zum Bleistift, jetzt gibt's eine Schelle. Irgendwie, der hat ja diese ganzen Sachen auch teilweise kreiert und dann also hinterm Ofen vorholen kommt wohl von ihm.
Ach echt?
So dieser Spruch und so. Natürlich ist vieles auch so entstanden, aber das ist schon ein Synchronpapst. Und ich bin schon der Meinung, das sollte man also würdigen. Er hat jetzt von mir erstmal bekommt er dieses Hörbuch gewidmet und eigentlich auch fast meine Platte. Aber Bundesverdienstkreuz wäre auch drin, denke ich. Herr Steinmeier, machen Sie was Tolles.
Wir haben jetzt einen neuen Bundespräsidenten, oder? Da kann man ja nochmal genau an den gehen.
Kann man direkt mal anfangen. Ich meine, der Mann ist fit wie ein Turnschuh, ist trotzdem 81. Haltet euch mal ran, damit er sich auch noch richtig freuen kann.
Wir hören erst mal Jake Buck, dann geht's weiter hier mit Bela B. zu Gast mit neuem Album Bastard.
Und hat geiler Musikgeschmack.
Ja, so sieht es aus hier. Robert Plant, haben wir gehört, Turn It Up, mitgebracht von Bela B., der zu Gast hier im Studio ist bei Flux FM Spreeblick.
Yep.
Robert Plant, lustigerweise, glaube ich, letztes Jahr irgendwie nur im Computer so ein Live-Gig von ihm gesehen, so einen jüngeren.
Mhm.
Schon Kracher.
Der Typ ist super. Und das Geile ist, das war ja so einer, also als die Sex Pistols anfingen, ja, das hat uns ja jetzt so geprägt, hat dann John Lydon, Johnny Rotten dann auch gesagt, ja, wir sind aufgestanden, um gegen so eine Scheiße wie Led Zeppelin, dass sowas halt diesen Erdball verlassen muss und sowas. Und Jahre später wollte dann John Lydon halt irgendwie ein Led Zeppelin-Sample haben für irgendein Public-Image-Album und da hat dann Robert Plant gesagt, du kannst mich mal, ne? Ich fand Robert Plant halt wirklich auch, also er ist jetzt auch in seinem Spätwerk, der macht halt auch, was er will, bringt ein Country-Album raus, keine Ahnung, macht alle möglichen Sachen, ist immer hörenswert, immer wahnsinnig toll und durchdacht und ist ein kluger jemand, der kluge Interviews gibt und ja, ich finde den jetzt also einer, der wirklich in Würde super alt geworden ist. Und
was man sich von einigen anderen wünschen würde, die es leider nicht mehr, die Gelegenheit dazu haben, aber das ist ja sowieso so, je älter man wird, desto mehr. Ja, so eine Altersmilde bekommt man halt. Ich meine, klar, war irgendwie, alle fanden ja alles, was vorher da war, scheiße.
Ja.
Musste alles weg, weißt du, no Elvis, Beatles oder the Rolling Stones. Und in Wirklichkeit dachte man so, oh, so ein paar Beatles-Songs finde ich aber ganz gut.
Nicht ich. Aber das weiß ich nicht. Ich habe dann auch schon als Punkrocker dann, weißt du, in den 60s nachgehört, mir Lee Hazlewood den toll gefunden und solche Sachen. Und ich weiß nicht, ich habe dann ehrlich gesagt auch Led Zeppelin gehört als Punkrocker. Natürlich habe ich das niemandem erzählt und so. Ne? Aber so, da hatte ich dann, und als das dann digital remastered rauskam, habe ich es mir dann tatsächlich auch nochmal gekauft.
So ein zweites Plattenregal.
In so einem genau, anderen Zimmer. In einem anderen Zimmer. Was ist denn da drin? Ach, nix. So ein Besen.
Oh, nee, nichts Schlimmes.
Ja, ja. Das ist einfach, ich muss mich ja nicht quälen, nur um einen vielseitigen Musikgeschmack zu haben. Aber ich habe ein Verhältnis mit vielseitigem Musikgeschmack und
da habe ich neulich von gehört, weil wer von gar nicht allzu langer Zeit hier war, nämlich gerade neulich erst, war Stefan Übelacker, der das Buch über die Ärzte gemacht hat. Das Buch, die Ärzte, das große Buch, das Buch so heißt es, glaube ich, richtig. Und der erzählte nur, dass er auch so wahnsinnig beeindruckt war von deiner Vinylsammlung.
Ah ja, ja. Die ist ziemlich groß und die wächst auch gerade wieder, weil ich mir...
Sortierst du nie aus?
Überwiegend. Wie bitte?
Sortierst du nie aus?
Doch, ich habe aussortiert schon.
Okay.
Ja, ja, aber ich kann mich so schwer trennen. Ne?
Ich weiß.
Und jetzt habe ich bin umgezogen vor 2 Jahren und dann habe ich so gesagt, okay, jetzt mache ich mal richtig Tabula Rasa. Es müssen jetzt ein paar hundert Platten werden. Ja, die 10 Platten, die ich da aussortiert habe, die liegen da immer noch.
Klar.
Die habe ich immer noch nicht weggetragen und denke so, ach, ist jetzt der Sonic, vielleicht höre ich mir das doch nochmal an oder sowas, keine Ahnung.
Garantiert nicht, aber...
Wahrscheinlich nicht, ne, aber...
Nee, ich habe wirklich sehr viel aussortiert und habe dann aber bei der ersten Runde, die, weiß ich nicht, wie viele Tage gedauert hat, festgestellt, dass ich ein völlig falsches System genutzt habe. Nämlich, weil ich habe so Sachen aussortiert, wo ich gedacht habe, höre ich nie wieder.
Ja.
Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich diese Platten dann alle da stehen sah, dachte ich, aber die kriege ich nie wieder. Also ich höre sie nicht, aber ich krieg sie auch nicht wieder. Und dann habe ich mal so einen Test gemacht, was davon kann ich online eigentlich nachhören?
Ja, ja.
Weil gibt ja einem, da mag man eigentlich nur einen Song. Und dann habe ich gedacht, das richtige System ist ja, der ganze Kram, den ich jederzeit immer unterwegs hören kann, den kann ich weggeben. Aber die Alben, die man nicht mal in Streamingdiensten kriegt, weil es kein Label mehr gibt, was sich drum kümmert oder so, die muss man aufheben. Und dann habe ich das, nicht ganz umgetauscht, aber dann nochmal von vorne angefangen. Und dann genau, auch 10 Stück.
Also streame ich gar nicht. Irgendwie insofern ist das, fällt das für mich flach. Aber es ist auch so, also ich habe selber meine Plattensammlung natürlich auch so, die ist so entstanden, weil ich auch ständig mir überall Platten mitgenommen habe. Ne? Und halt früher bei den ersten Radio-Interviews und so, da haben dann die DJs immer die Kisten mit Singles und mit Alben, die sie nicht mehr brauchten, hingestellt. Da habe ich alle durchwühlt. Kein Flohmarkt war von mir sicher, das habe ich alles irgendwie gemacht. Und dann kam irgendwann Punkrock. Das heißt, davor war schon Punkrock. Und dann habe ich gesagt, okay, das höre ich jetzt alles gar nicht mehr. Alle Kiss-Platten weggegeben für einen Apfel und ein Ei, den ganzen Scheiß. Und musste ich mir den ganzen Dreck nachkaufen, weil ich 2 Jahre später gemerkt habe, dass mir da was fehlte. Ja. Dass ich das schon gerne höre, dass Teuer von Kiss ein wichtiges Album für mich ist und so. Und dass das auch blöd ist, nur weil ich jetzt halt irgendwie alles negiere, kann ich auch ein paar Ausnahmen machen.
Aber es war trotzdem wichtig, oder? Ja. Diesen Cut zu machen.
Das einmal zu machen, ja, genau. Aber ich habe, also jetzt ist es wirklich so, es ist wirklich interessant zu sagen, stimmt, diese Platten kriege ich nicht mehr, That's the Sonic werde ich wohl nicht mehr kriegen, vielleicht behalte ich die dann doch.
die 10 Stück, die du jetzt aussortiert hast, kannst du auch wieder ins Regal zurückstellen. Was haben wir denn als nächstes? Ach, wieder ein Song von dir, das ist doch praktisch. Der Wolf mit dem Hut.
Das ist nicht auf dem Album, haben wir aber da im Studio aufgenommen im Rahmen der Aufnahmen für mein Album. Das ist für die Kinderkompilation Unter meinem Bett. Da war ich schon für die erste angefragt und hatte da noch nicht keine Zeit und so. Und jetzt war ich halt gerade im Studio und dachte, okay, ich mach das. Ich habe da diese absurde Idee über die 3 kleinen Schweinchen und den Wolf mit dem Hut und dass Kinder eigentlich A, Rock'n'Roll mögen und B, irgendwie die Schweinchen viel lieber hätten, wenn die mal richtig fies und böse sind. Und davon handelt der Text.
Gitarre runter. So sieht's aus. Bela B. ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick.
Hast du dich ja auch immer dran gehalten, ne? Also schon bevor ich die Texte geschrieben habe.
Gitarre runter. Da fällt mir ein, weil wir gerade über das Buch geredet haben, irgendwie, dass ich mich sehr gefreut habe, weil Stefan ja auch mit mir geredet hatte und dann... So, ich freue mich darüber sehr, wenn Leute die Geschichten, wo man ja, weiß nicht, wie es dir geht, aber je öfter man die so erzählt von früher, desto mehr denkt man ja, ist das wirklich passiert?
So. Denkt man selber, wenn man die erzählt. Naja, das kann schon sein. Das
und deswegen hat es mich aber gefreut, dass das dann so nachhinein von dir bestätigt wurde und man da irgendwie vor allen Dingen so von beiden denkt, so meine
Güte. Das war tatsächlich so, ich kann mich an deine Sache kann ich mich auch erinnern. Ich habe mit Johnny Häusler gesprochen, der hat das so und so erzählt. Und dann habe ich das nochmal revidiert und dann sind wir so auf die Krux gekommen. Das meiste, also das war dann schon so. Das ist cool. Also so, da hat er wirklich sehr akribisch gearbeitet.
Wahnsinn.
Und ich war auch 7 Wochen noch da beteiligt am Recherchieren und am Nachchecken. Und genau.
Ja, es ist ein ganz schönes Werk geworden.
Und dann hatte ich ja noch die Aufgabe, immer dieses quasi den Abschluss des Buches aufzuhalten, weil ich ja wusste, dass ich mit Fahrenurlaub und Rodrigo in Jamel ein Lied spielen werde. Ich durfte es nur niemandem erzählen, weil es sollte ja geheim sein. Und so, deshalb, das war schon, ich habe es organisiert und dann auch noch geheim gehalten und parallel an den Übelacker mal hingehalten. Nee, warte da. Ich muss nochmal. Nächste Woche habe ich Zeit und so. Ganz gut.
Der Ärmste. Ja. Also, sowieso war sich ein irren Haufen Arbeit damit gehabt hat. Aber auch sehr viel Spaß damit gehabt hat. Wo waren wir denn? Ach so, genau. Seit Beginn dieser Sendung wollte ich eigentlich über den allerersten Song reden, den wir gehört haben.
Einer bleibt liegen, das Video.
Einer bleibt liegen, das Video, was in so einem wunderbaren Augsburger Puppenkisten-Style gemacht ist, also mit so Marionetten. Habt ihr mit denen gearbeitet? Oder?
Mit der Augsburger Puppenkiste.
Tatsache.
Das ist echt die Augsburger Puppenkiste. Geil. Das ist... ich habe vor 3 Jahren das erste Mal da 2 Stimmen gesprochen, haben die mich gebucht. Ich habe eigentlich nur 1 Stimme und dann habe ich noch für einen Sprecher, der nicht erschienen ist, die Stimme gemacht und habe gesagt, wenn der nicht kommt, dann kriegst du die doppelte Gage. So habe ich dann statt 70 Euro 140 gekriegt, war schon super. Und aber es war eine Ehre, also da zu sein. Und jetzt letztes Jahr bin ich wieder gebucht worden für eine Stimme in den Bremer Stadtmusikanten, die im Herbst da aufgeführt werden. Auch die Gage hat sich nicht erhöht seitdem, aber es ist egal. Und da habe ich gesagt, sag mal, könntet ihr euch vorstellen, der Florian Moch, der Regisseur, kannst du dir vorstellen, der ist jung mit den Ärzten groß geworden und so und hat man natürlich auch ein bisschen aufgeregt und dann haben wir da so ein bisschen hin und her und dann hat er gesagt, okay, versucht mal was und hat da wirklich ein Wort für mich eingelegt, hat dann die Genehmigung gekriegt. Puppenspieler haben mitgemacht, haben auch natürlich Geld bekommen, aber dann haben die dann dieses Video gedreht, die hatten noch Cowboy-Puppen, wir haben eine blonde Puppe, hat er noch einen Dutt aufgesetzt, dass sie aussieht wie Peter und dann hat er mich aber überrascht, indem er noch einen Holzkopf nach meinem Gesicht geschnitzt hat. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das habe ich erst dann bei dem ersten Videoschnitt gesehen. Das war ich ganz gerührt.
Das ist ja
und
total.
So. Und dann haben wir selber, also er hat mir immer so so Schnitt geschickt und ich habe dann immer, wir haben das alles eigentlich online gemacht und dann habe ich parallel dann noch diese Dings gedreht, diese zusätzlichen Interludes, die mit mir und Peter im Schlafzimmer und ich muss aufstehen, sie darf liegen bleiben.
So. Das ist ja, also A, was mir aufgefallen ist, dass die Figur, die Marionette, hat die Klamotten von Lucky Luke an, ne? Die Farben.
Ja, das ist richtig.
Und sie spielt die Gitarre von Brian May.
Das ist auch einigen Leuten aufgefallen. Also das ist natürlich eine Gitarre, die schon fertig war da. Und die muss irgendein großer Queen-Fan da geschnitzt haben.
Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die hat er ja damals auch selber geschnitzt. Ist das oder so.
Nicht eine Hamer oder irgendwas? Mir hat einer auf Facebook geschrieben, wie die heißt. Er hat das auch gleich erkannt.
Ich bin da. Und so Nerd bin ich dann doch nicht. Aber diese Kombination von Lucky Luke und dieser Gitarre ist mir aufgefallen.
Ja, also Brian May ist schon okay. Also ich finde, Peter Devlin ist ein riesen Queen-Fan, was man gar nicht glaubt. Ne? Weil Freddie Mercury ist der Größte für sie. Und ich finde den Gitarrensound von Brian May, also klar.
Wahnsinn. Ich habe auf so ein Video geklickt, weil jemand meinte, da hat dann so ein doch sehr älterer und etwas stämmig gewordener Gitarrenfachmann von irgendeinem Online-Magazin oder so, der dürfte Brian May interviewen. Ja. Also die kannten sich scheinbar auch schon vorher. Ja. Und Brian May sagt dann so zum Schluss, ist wahrscheinlich alles gestaged, aber er sagt dann so, sitzen beide halt so mit ihren Gitarren, wollen wir noch irgendwas zusammen klampfen so? Und dann sagt er, das Solo von Bohemian Rhapsody oder wie er sagt, von Bo-Rap. Ich wusste, dass es das für eine Abkürzung gibt. Und dann spielt er halt mal eben so dieses Solo runter und das ist halt göttlich. Und dann sagt er so, ist aber eigentlich ganz einfach.
Ja, klar.
Sicher. Natürlich.
Ja. Ein super Typ. Also so.
Aber super Video auch, um zu deiner Musik zurückzukommen. Und was ich sehr sympathisch finde, das ist so ein Stilmittel, was du, finde ich, in einigen Songs, nicht in allen, aber in einigen deiner Songs benutzt, nämlich erst geht's ja um diese Western-Variante von einer bleibt liegen, ne? Wir sind im Duell und am Ende dreht es sich aber zu so einer, eigentlich so einem augenzwinkernden Vermerk an das Familienleben, nämlich einer steht auf und muss sich ums Frühstück für die Kinder kümmern und eine bleibt liegen in dem Fall.
Eine bleibt liegen, genau.
Ist das so Familienleben und Rock'n'Roll, geht das noch gut zusammen oder gibt es da tatsächlich diese Ebene, wo du denkst so, ach, Hotel war schöner?
Nee, das geht natürlich, muss zusammengehen, klar, aber ich habe das mit der ironischen Brechung so in Songs, das ist schon so ein Stilmittel, was ich ganz gerne mache, habe ich auf der Platte, lasse ich das seltener weg, also bei Zuhause, ein Lied über das, auf der Flucht zu sein und so, da bot es sich nicht an, der Text auch überwiegend von Peter, aber weiß ich nicht, die Vorstellung irgendwie Bruce Willis beim Marmelade einkaufen oder beim Brötchen einkaufen, das ist schon ganz okay, weil wir sehen dann diese ganzen Heldenfilme und sehen uns da zu so einer Männlichkeit zurück und sonst wie, keine Ahnung, und aber die Realität ist eine andere und ich glaube, dass es vielleicht auch heldenhafter ist, was der Mann mit der laktosefreien Milch da irgendwie tagtäglich zu leisten hat, als da so mit 6 Kugeln leer zu schießen in einen zuckenden Körper. Obwohl, warte mal.
Wir machen mal ein bisschen Musik und denken nochmal drüber nach. Lied vom Scheitern. Bela B. in dem Fall mit...
Mit den Ärzten.
Mit die Ärzte.
Mit denen die Ärzte, genau.
Mit denen die Ärzte. Über die wir, wie gesagt, neulich beim Buch ja ausführlich geredet haben. Jetzt gibt es aber Bela B. solo, beziehungsweise mit Band, mit Smokestack Lightning. Bastard heißt das Album und wir haben das jetzt schon gehört, das basiert, also es dreht sich schon so um Spaghetti-Western.
Genau, das ist also definitiv die Influenz.
Auch musikalisch sofort zu hören. Wer durfte diese ganzen tollen Gitarren spielen?
Das habe ich tatsächlich der Band überlassen. Also so, ich habe die viele von diesen Melodien in den Songs, die ich geschrieben habe, die habe ich mir ausgedacht und zusammen geliehen auch bei Morricone, respektive seinem Gitarristen Alessandro Alessandroni, mit dem ich ja 2009 tatsächlich schon einmal gearbeitet habe. Der hat bei einem Lied, bei meinem Code B-Album, bei einem Lied Arrangement und Gitarre gespielt. Und das ist halt so ein Einfluss, den gibt es schon immer. Denn wenn man auch in das Frühwerk der Ärzte reinhört, dann speziell bei FU-Songs irgendwie El Cativo oder so, das fällt einem dann sofort ein. Aber bei mir waren auch spannt das auch Pate bei der einen oder anderen Gitarre. Insofern.
Wie war das? Ich wusste nicht, dass du mit dem gearbeitet hast. Wie war das? Also ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man so Menschen trifft, die man wahnsinnig verehrt für ihre Arbeit. Ja.
Also ich habe natürlich ihn erstmal ausfindig machen. Also ich musste ein bisschen recherchieren. Wer hat eigentlich das damals gespielt? An Morricone kommst du nicht ran. Das war auch jetzt gar nicht so meine Intention. Dieser Gitarrist hat mich schon interessiert, aber das musste ich erstmal recherchieren. Der ist selber Komponist und Arrangeur für, hat viele Filmmusiken gemacht. Und wir haben einfach über E-Mail Kontakt aufgenommen. Der war zu dem Zeitpunkt in Nairobi und hat, da lebt er in den kalten Monaten, weil er schlau ist. So. Und in den warmen Monaten lebt er in Rom, auch weil er schlau ist. Das Essen vielleicht noch ein bisschen besser als in Nairobi, keine Ahnung. Und der hat aber in beiden Städten halt ein Domizil und in beiden Städten ein Studio. In dem einen allerdings, da arrangiert er nur und in Rom nimmt er dann auf. Und da hat er auch, er meinte, da würde er dann auch mit seiner Stratocaster, mit der er damals die Morricone-Songs, Soundtracks vertont hat, würde er dann die Sachen für mich nochmal einspielen. Hat dann leider nicht geklappt, weil er meinte, er wollte halt nicht seinen Aufenthalt in Nairobi abbrechen für mich. Und hat das dann alles mit einer Akustikgitarre aufgenommen, die wir dann ganz kompliziert über verschiedene elektronische Setups dann halt so haben klingen lassen, wie, okay, wie seine Gitarre damals klingt. Das war das Gefühl jetzt mit der echten Gitarre, wo diese Meilenstein-Musik natürlich gespielt wurde, aber das ging zeitlich nicht. Dann hätte ich mein Album verschieben müssen um ein halbes, dreiviertel Jahr. Das ging nicht. Toll war, was ich mit ihm gearbeitet habe. Der ist auch über 80. Ich habe den nie getroffen, leider. Also wir haben das alles über E-Mail gemacht. Wollte den irgendwann mal besuchen, ihm eine Platte in die Hand drücken. Das ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her und habe es nicht geschafft bis jetzt. Ist doof von mir. Muss ich mal machen.
Aber der Notiz an mich selber. Ich wollte noch mal nach Nairobi.
Ja, aber der hat mir, ich will es gar nicht sagen, der hat dann aber auch irgendwie fast kein Geld dafür haben wollen. Der macht das alles noch hobbymäßig, habe ich das Gefühl. Das macht ihm Spaß und so, ganz super.
Krass. Dann machen wir doch gleich hier weiter noch mal mit dir und deiner anderen Kapelle, sage ich jetzt mal. Die Bombe tickt.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, Bela B. Bela B. ist back und macht mit seinem 4. Soloalbum deutlich, er ist ein Fanboy. Und zwar von Spaghetti-Western-Produktionen der 60er und 70er Jahre. Heißt, billige Produktion, floskelige Dialoge, massives Bleibhustengeballer und zahlreiche Beerdigungen. In den 11 Songs der neuen Scheibe Bastard wird all das besungen. Und zwar in der Ästhetik von damals mit den Themen von heute. Beispiel: Im Titel Einer bleibt liegen träumt sich ein alleinerziehender Vater in den Saloon, bevor ihn der Wecker in seinen Alltag zwischen Rush-Hour und laktosefreier Milch zurückholt. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, Bela B.
Zweite Halbzeit Flux FM Spreeblick, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12, montags ab 22 Uhr und danach im Internet zu Gast nach wie vor hier Bela B. bei Flux FM Spreeblick. Mein Name ist Johnny Häusler, Töchchen. Abserviert Bela B. und Smokestack Lightning.
Und Peter Devlin.
Und Peter Devlin. Ist das Absicht, dass alle einzeln genannt werden? Ja, natürlich.
Sonst bei der Platte jetzt schon, also bei der letzten Platte habe ich es ja auch schon getan auf dem Album, da war es noch Featuring. Weil ich, das sollte eine Platte mit Smokestack Lightning werden und dann haben wir noch einen Gitarristen aus Belgien dazugeholt, den Walter Brös, weil der langjährige Gitarrist bei Smokestack Lightning aufgehört hatte und dann brauchte man einen Ersatz. Und dann Peter Devlin, die kam relativ spät als Duettpartnerin dazu und hat dann aber mir bei ganz viel Chören geholfen und war dann am Ende der Produktion Bandmitglied. Und diesmal hat sie aber die Platte ja produziert, ich habe co-produziert, hat das alles aufgenommen, hat Songs geschrieben, singt zwei Lieder auf der Platte, hat mit mir Songs geschrieben, hat wirklich eine ganz große Rolle eingenommen, hat auch viel Platz, ich lasse ihr da viel Platz, wäre bescheuert, wenn ich das nicht tun würde, weil die so eine Ausnahmemusikerin ist und genau, und dann habe ich gedacht, das ist jetzt kein Featuring mehr, das ist jetzt, es ist mein Soloalbum, deshalb ist schon klar, aber die sind jetzt wirklich hier fest dabei, deshalb kein Plus, kein Dings, sondern die Namen mit auf dem Cover.
Das ist auch ein ganz schöner Segen, ne? Wenn man ein zweites Mal im Leben eigentlich musikalische Companeros findet, mit denen man sich irgendwie, so wie es ja aussieht, wenn ihr jetzt auch weiter schon länger zusammenarbeitet, also wenn man da Leute findet, mit denen man sich offensichtlich so gut versteht musikalisch.
Auf jeden Fall, macht tierisch Spaß. Also gerade Peter und ich haben jetzt ja bei dem Album viel zusammen geschrieben und auch manchmal hat es auch einfach nur drüber geredet, was wir uns da vorstellen und so. Und daraus entstand dann Tage später erst ein Song. Oder sie hat mein Haus verlassen und kam dann, rief mich dann zu Hause an und sagte, du, ich saß auf dem Fahrrad und plötzlich fiel mir Folgendes ein. Ich habe das mal hier draufgesungen und schickt mir dann so, was sie dann so Showdown, den Song Showdown quasi schon so fertig hatte. Ich habe das dann zu Hause dann so ein paar Parts hinzugefügt und Text geschrieben und dann hatten wir diesen Song. Also so, das ist eine super Sache.
Fällt dir Texten leicht?
Wenn ich erstmal ein Thema habe und weiß, wo das hingeht, dann ja. So, manchmal ist es aber auch einfach so, dass ich mit irgendwelchen Themen beginne und dann merke, dass das gar nicht ausreicht, gar nicht so interessant ist, um da länger drüber zu schreiben. Und das ist halt, also mein Anspruch ist halt schon bei den Texten, dass das sprachlich interessant ist. Also den Text halt dann als quasi als Instrument zu benutzen, wie das ja Rapper auch tun. Oder aber halt, dass es halt wirklich eine gute Geschichte erzählt. Am besten natürlich beides. Wenn das halt nicht geht, das hin und wieder finde ich mich da auf dem Holzweg, dann muss ich abbrechen und so. Und das ist halt, das war ganz schön, weil wir bei dem Hörbuch halt so Themenblöcke hatten, wo wir gesagt, dazu schreiben wir jetzt einen Song, dazu schreiben wir jetzt einen Song, Chinesen im Wilden Westen. Da wurde mir dringend von abgeraten, von einem der Autoren, die da mit uns die Texte für das Hörbuch geschrieben haben, hat gesagt, Bela, mach das nicht. Das kann nur in Missverständnissen enden. Du willst doch nicht dann als Rassist beschimpft werden. Und das hat mich natürlich angespornt. Peter und ich saßen zusammen, haben alles versucht und haben uns die Zähne ausgebissen und dann fuhr sie weg und dann kam mir die Idee, irgendwie, ich mach was übers Essen, chinesische Essen, fertig. Warum essen die immer Bohnen mit Speck, wenn der Koch Hop Sing doch Chinese ist? Der hat doch viel mehr drauf.
Der Song ist super. Das ist auch, der läuft überhaupt nicht gefahren. Das ist interessant, weil als ich ihn gehört habe, habe ich auch daran gedacht, habe ich gedacht, es kommt doch bestimmt irgendeine Stelle, über die sich irgendjemand aufregen kann. Mhm. Und, aber nö.
Nee, das ist halt tatsächlich, das war tatsächlich die Hürde. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und das so da dran zu arbeiten. Und dann ist das Lied halt auch noch sehr, also sehr 60s beeinflusst und ganz viel Kung-Fu-Schreie und immer viel.
Eigentlich müssen wir den. Eigentlich habe ich ja jetzt hier aufliegen, noch warm und schon Sand drauf, aber wir können ja auch das Programm ändern. Wir ändern das Programm, weil wenn wir schon über den Song reden, finde ich, dann sollten wir den Song jetzt auch hören. Machen wir einfach. Bela B. und Smokestack Lightning zu Haus. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Ich das letzte Mal geweint habe. Ich weiß nicht, mit dem Zwiebelschneiden neulich, ne? Keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht so gerne öffentlich erzählen. Okay. Kommt schon hin und wieder vor, aber. Ja. So. Ja, mach ich eigentlich ganz, ist ganz gesund, mal die Kanäle ein bisschen leer. Total. Fließen lassen. Ne?
Ich bin ja inzwischen, ich weiß gar nicht, ob das auch eine Altersfrage ist, aber ich kann bei Filmen und Musik zum Beispiel, also bei Filmen wirklich so, bei, wenn mir das sehr nahe geht, aber auch bei Musik und speziell natürlich so wirklich große Songs irgendwie. Neulich irgendwie mir so eine Live-Version von Purple Rain angeguckt, ein Song, den man eigentlich nicht mehr hören kann, ja, wenn man ehrlich ist. Aber Alter, wenn der dann da steht und das, weißt du, Das ist schon krass. Bewegt mich immer.
Naja, klar, logisch. Also das geht mir, also klar, mich kann Sachen auch so bewegen. Das, also gerade Film oder Musik, das sind auch so Medien, die dann halt sehr emotional werden können und so. Klar, also so.
Du musst ja jetzt, wenn man bei Emotionen ist, ist man natürlich sofort wieder beim Spaghetti-Western.
Natürlich.
Versteht sich von selbst.
Nimm das, du Sau.
Prisch. Aber versuch mal noch mal ein bisschen zu erklären, bitte, die Faszination mit diesem Genre. Eigentlich müsste das nächste Video irgendwo in Spanien drehen. Ne? Da gibt es doch noch diese alten Dörfer, wo die...
Gibt es noch, ja. Es gibt eine ganz tolle Box. Fremdwerbung jetzt für eine Handvoll Dollar, den ersten Spaghetti-Western, offiziell ersten Spaghetti-Western, auch von Leone mit Clint Eastwood und 1 und 2. Und da gibt es dann in den Making-ofs und so gibt es dann halt auch, da haben dann Leute so nochmal die Dings besucht, die Drehorte, die sehen noch genauso aus. Ja. Also sind auch dieselben Büsche und Bäume noch zum größten Teil. Und noch ein paar, da stehen auch noch ein paar Kulissen rum, die nicht weggeräumt wurden. Und
die haben doch das, mit den Pokes diesen Film haben die doch auch da gedreht hier, diesen Straight to Hell.
Straight to Hell mit Joe Strummer, das kann sein, ja, tatsächlich.
Und Pokes und Costello spielt so ein Butler, total furchtbar schlechter Film auch.
Er ist nicht so gut, nee, ja, aber ist so super gut. Ist aber, er macht halt Spaß, wenn man die ganzen Leute dann sieht, ne, und so. Wahrscheinlich macht er jetzt mehr Spaß als damals.
Ja, könnte man noch mal gucken.
Genau, es gibt sogar in Spanien in der Junge aus Spiel mir das Lied vom Tod. Der Junge, auf dessen Schultern der Vater ja steht und der Mutter Monika spielen muss. Also den jungen George Bronson spielt. Der ist jetzt ein älterer Mann und macht Führungen in den alten Ruinen des alten Drehortes davon. Spiel mir das Lied vom Tod in Spanien. Da will ich, das in der Nähe von Granada, das will ich unbedingt nochmal machen, solange der Junge noch lebt. Das muss ich auf jeden Fall mal machen, das ist ganz geil. Aber
die Faszination, genau.
Die Faszination. Naja, das ist halt... ein eigenes Genre. Western war jetzt nie so mein Ding. Mhm. So ganz früh, auch als Kind, war ich so, klar, ein bisschen versaut dann durch Winnetou und so, hatte ich ein ganz anderes Bild. Und dann stellt sich raus, war alles nur erfunden in einem Gefängnis in Spandau, glaube ich sogar, irgendwie von Karl May. Und ich fand dann aber dieses Archaische, dieses Gut-Böse und der strahlende Held und die blonde Lehrerin, die den Helden kriegt und die Barfrau muss dann für ihre Sünden dann irgendwie den Rest des Lebens irgendwie in irgendeinem Puff, keine Ahnung was. Da finde ich halt den Spaghetti-Western ehrlicher. Der ist halt, das, und der ist halt, weiß nicht, die dürfen dreckig sein, die schwitzen. Da passieren unangenehme Dinge die ganze Zeit. Nicht umsonst sind viele Spaghetti-Western auch noch ab 18, weil auch die Gewalt unvermittelt hereinbricht über diese Überstädte. Sonst wie Django 1, Django 2 sind nach wie vor ab 18. Mhm. Und obwohl sie eigentlich ja schon 69 schon ein bisschen älter sind, da gibt's ganz anderes heute zu sehen. Aber das hat halt wirklich damit zu tun, dass die da nichts beschönigen. Und das ist dann auch ein Genre mit so eigenen Gesetzen, die mir viel näher sind. Die Helden sind Anti-Helden, die Helden morden auch mal von hinten oder sind verzweifelt, werden auch malträtiert und keine Ahnung. Die Frauen sind stark, aber eigentlich auch skrupellos, bisweilen sehr skrupellos. Und es geht immer nur um Geld und weiß nicht, am Ende, du weißt gar nicht, auf wessen Seite du jetzt sein kannst und sowas. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Zusammen mit der Musik natürlich, die dann durch, ich denke, ich weiß nicht, ob Sergio Leone hat das, glaube ich, dann kreiert und haben ganz viele italienische Komponisten auch kongenial Soundtracks gemacht zu all diesen Filmen. Auch der Original-Soundtrack von Satana, von den verschiedenen Satana-Filmen, ist...
Es gibt mehrere.
Es gibt fünf Stück.
Oh, okay.
Fünf Stück. Ja, also... es gibt mit Gianni Garco, eigentlich richtiger Name, gibt es vier. Und dann gibt es nochmal, haben sie nochmal ein paar nachgedreht. Es gibt auch Satana und Django gibt es auch. Also man weiß auch immer nicht, ob das so gemeint war.
Das ist wie die Marvel-Welt.
Jein, naja, es ist natürlich auch in der deutschen Synchron dann nochmal so passiert, wo die Leute gesagt haben, ein Django-Film verkauft sich besser, auch wenn Franco Nero eigentlich nur so ein hakenden Bauern spielt, nennen wir es einfach Django, weil dann verkauft sich der Film besser. Und das liebe ich natürlich auch. Ich liebe natürlich auch B-Movies und Trash. Und das gibt's in dem Genre natürlich ohne Ende. Es gibt ein Lexikon des Spaghetti, des Italo-Westerns. Da sind 1200 Filme drin ungefähr. Die kannst du gar nicht alle sehen in deinem Leben. Die musst du auch. Da sind viele, viele schlechte dabei. Aber ich finde immer wieder was Gutes und schon ganz, das sind schon interessante Blickwinkel und interessante Figuren. Und du weißt, es ist nicht immer so geleckt, das ist halt irgendwie.
Ja, das ist, gibt teilweise so eine Abwesenheit von Moral, ne? Ich glaube, da kommt auch dann nicht dieses super. Ab 18 her, da geht's ja gar nicht mehr so sehr immer um die Darstellung von Gewalt oder so, sondern die Frage um die Motivation eher.
Genau.
Genau. Und wenn im Spaghetti-Western Leute abgeknallt werden, einfach weil der Typ gerade Bock drauf hat, ist das moralisch so ein bisschen zwiespältig und deswegen ist es halt ab 18.
Also Clint Eastwood kommt ja dann für eine Handvoll Dollar einfach in eine Stadt und spielt die ganzen sich gegenseitig bekriegenden Parteien gegeneinander aus, sagt dabei fast kein Wort. Das hat auch damit zu tun, dass er meinte im Interview, dass am Set so viele verschiedene Sprachen gesprochen wurden, dass er, Kinski sprach Deutsch, der spielt da mit und weiß ich, Italienisch, Spanisch, keine Ahnung, dass er meinte, dass er ständig Leone, der kein Wort Englisch sprach, dann immer vorschlug, dass er seine Figur halt weniger spricht und alles über Blicke macht. Und das macht ihn natürlich den Schweigsamen in dem Film dann halt auch so, auch nicht sympathischer unbedingt, dass der einfach nur so ständig raucht und smirkt, während wieder einer ins Gras beißt. Ganz gut. Also das ist die Entstehung. Ich liebe Genres. Jeder weiß, dass ich Horrorfilm-Fan bin, aber das ist halt auch ein Genre, das ich sehr liebe. Leo Koppelmann, der Regisseur jetzt von diesem Hörbuch, der fragte mich dann, ob ich mich dann eventuell auch für so ein Thema erwärmen könnte. Ich sage, Alter, Spaghetti, was ist das, mein zweiter Vorname? Und dann war der Drops gelutscht, würde Herr Brandt sagen.
Ach, diese Sprache, wenn du sagst, ich wusste das nicht, dass der Brandt so das dann wirklich kreiert hat, aber die Jüngeren unter uns, die wahrscheinlich auch diese ganzen Serien gar nicht mehr kennen oder so, aber die sollen ja dann, also, und das konnte man später dann auch überprüfen, im Original, im Englischen waren die
kaum.
Überhaupt nicht so witzig gemacht wie dann die deutsche Synchronfassung, die man von heute aus gesehen auch so ein bisschen findet, aber Also damals als 15-Jähriger war das grandios.
Es ist echt so, also wir haben ja schon ein paar Aufführungen gehabt mit dem Stück und dann sitzen da Leute aus dem Musiker, Leute, die wir kennen, und die sagten, ey, nach 10 Minuten, da raucht einem die Birne. Sagt, jetzt noch ein so ein Spruch, und meistens für diese Sprüche meistens ich zuständig, noch ein so ein schlechter Spruch und ich muss gehen. Nach 20 Minuten fangen alle an zu lachen und dann wird es halt wirklich so ein ausgelassener Quatsch. Das ist echt super. Das ist wirklich, wirklich wunderbar. Und am Ende toben die Leute. Das ist echt super.
Super.
Also das macht halt Spaß. Man muss sich dem halt hingeben. Also ich mache das freiwillig und das kann ich doch von anderen Leuten auch erwarten.
So soll es sein. Wir hören Bekannte, nämlich die Terrorgruppe mit Schlechtmensch. Noch warm und schon seid drauf. Von Satana aus dem Film. Der wievielte ist das dann aus der nicht enden wollenden Serie von Satana?
Ich glaube, es ist der zweite oder dritte. Ich glaube, der zweite.
Also man muss auch, es ist nicht Santana, ne?
Nee.
Nicht wie die Band beziehungsweise der Musiker, sondern Satana.
Satana, genau. Satana. Und das ist so ein blonder Schmierlappen, ne? Der hat auch so einen Schenkelbesen, wie Rainer Brandt ihm das andichtete. So einen blonden, das ist eigentlich ein fieser Typ irgendwie so mit dem, der dann aber mit so Glutaugen und der dann da, der hat auch gar keinen, in einigen dieser Filme hat er gar keinen Revolver an der Seite, sondern hat irgendwie so einen kleinen Pinkelrevolver, den er so irgendwie aus der Jacke zieht, weil er auch so Falschspieler ist, ne? Okay. So hat so Kartentricks, dann auch so Karten, die irgendwie so, da ist irgendwie Metall dran, da kann er auf jeden Fall, in einer Szene holt er da so einen Kronleuchter von der Decke mit. Und dann hat er auch noch eine Uhr, die in Leung Ching Chui ist, also ein chinesisches Kampfkunstgerät, mit dem er da auch irgendwie ein paar Leuten die Waffen aus der Hand haut. Also da geht's schon ziemlich zur Sache.
Red weiter und ich kaufe die ganzen DVDs. Du hast ja gesagt, musikalisch bist du nicht so der Streaming-Typ. Du bist Cineast. Du liebst Film sowieso, nicht nur Spaghetti-Western. Aber das fehlt mir ja immer. Es gibt so neben Netflix und dem ganzen Kram, wo man natürlich auch Trash finden kann und ein bisschen sucht. Es gibt noch nichts richtig für so wirklich die Sammlung dieser B- und C-Movies.
Das ist wirklich krass. Also wenn du da versuchst, mal an so Zeug ranzukommen, gerade so Spaghetti-Western, das hatte ja dann auch jetzt ein Hoch dank der Tarantino-Filme der letzten beiden, dass die Leute sagen, okay, es interessiert mich, wo hat er das her, das will ich mal sehen. Und dann sind so wirklich die allerletzten Schrottfilme, wo ich halt schon weiß, den gucke ich maximal einmal, weil danach wollen meine Gehirnzellen durchs Ohr verschwinden. Das ist definitiv, aber und dann kosten die so 35 Euro, weil es davon nur noch 5 oder 10 Stück gibt, weil da gar nicht so viel von gemacht wurden. Und die findest du nicht. Also das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache, so einen Streaming-Sender irgendwie zu finden, der sowas halt anbietet. Ne? Also
man muss immer suchen, aber weil die das natürlich nicht so vorne auf ihre Startseiten packen.
Ah, ja, okay.
Außer es ist Sharknado. Dann
schon, natürlich. Dann das ist ja noch, wir reden jetzt auch von Qualitätsfilmen. Aber genau, also High-Filme wären ein anderes Thema, da musst du mich dann nochmal zu einladen.
Neulich hat das jemand online geschrieben, dass er meinte, immer wenn du denkst, die Idee ist nicht so gut, die du hattest, dann denk dran, es saßen mal Leute in einem Meeting und haben gesagt, ey, lass uns einen Film mit Hurricanes und Haien drin machen. Tornados.
Genau, ja, ich bin großer, ich habe auch eine große High-Film-Sammlung, kann ich auch mal ganz nebenbei sagen. Ist auch, ich ist auch ein großes,
vermutet.
Das ist nochmal so eine spezielle.
Ist das auch ein Genre, High-Filme?
Inzwischen, also es gibt so viele High-Filme, dass es, was ich inzwischen fast als Genre bezeichnen möchte, ja.
Ich meine, nach dem Weißen Hai gab es so eine Welle, schon klar.
Ja, es gibt vom Weißen Hai 4 Teile insgesamt und dann gab es ein paar Hollywood-Dinger, die aber alle wegen der CGI-Tricks nicht so super waren und auch nicht wirklich gut gemacht. Und aber B-Movies gibt's ohne Ende mit Haien und die sind wirklich, sind einfach richtig schlecht. Richtig Mist. Es gibt sogar einen deutschen Vertreter, der heißt Megalodon. Das haben die Leute von Cobra 11, haben sie einen Kinofilm gemacht oder ist dann aber doch nur im Fernsehen gelaufen. Da ist dann Ralf Möller spielt halt irgendwie so ein Meeresforscher, das alleine schon Gag genug. Der spricht im ganzen Film das Wort Megalodon halt immer falsch aus. Also auch immer anders, vor allen Dingen, ne? Aber er wirft halt in Zeitlupe seine Sonnenbrille in die Kamera und haut wieder Leuten auf den Kopf. Das ist super. Da gibt es so unfassbare Filme, Sand Sharks, Night Sharks, dann gibt es Flusshaie, die im Süßwasser schwimmen können. Und das ist, ich weiß, keine Ahnung.
Es ist ja auch ein Thema, was viel hergibt.
Ja, also man muss, also es gibt, weiß ich nicht, irgendwie, Ghost Shark ist auch ein ganz, Snow Sharks. Was stellst du dir unter Snow Sharks vor? Weil ich meine, das ist alles, ich muss da demnächst nochmal ein Konzeptalbum machen.
Okay, damit bist du dann aber auch bitte wieder hier im Studio und dann laden wir ein paar High-Experten ein.
High im Wilden Westen.
Ich habe gerade eine komische Idee, aber von der erzähle ich dir nach der Sendung.
Okay.
Wir hören erstmal die in Deutschland weltberühmten, keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen. So genau, heißt die Band, wo wir wieder bei doofen Sprüchen sind. Mir ist das total geläufig. Das ist sowas, was mein Vater gesagt hat.
Ja, das ist so ein alter Spruch. Möglicherweise auch ein Rainer Brandt. Klingt gut so. Sein, ja? Auf jeden Fall war das so ein, das ist so, ey du Pfeife, das Maul aufreißen, aber eigentlich nichts drauf. Haben, ne? Das meint es. Und das ist eine Kieler Band, so alt sind die auch, glaube ich, noch nicht. Die haben zwar schon ein paar Platten auf dem Kerbholz und die sind mir irgendwann begegnet. Ein Kieler Freund hat mir die aufgenommen. Das ist echt krasser, guter Punkrock, so mit guten Texten auch. Die werden möglicherweise an ihrem Namen scheitern.
Die Ärzte, Power Love und zu Gast noch wenige Minuten lang hier bei Flux FM Spreeblick ist Bela B.
Der Bela B, genau.
Der ein Lexikon des guten Films ist, wie wir gerade gehört haben.
Ja. Und
was war denn der letzte tolle Film, den du empfehlen kannst, den du gesehen hast?
Jetzt aktuell im Kino. Ich habe gerade den neuen Paul Verhoeven gesehen. Da war ja auch nicht immer alles Licht, was er gemacht hat. Aber ich meine, Starship Troopers ist natürlich ein Meilenstein. Und, also das
echt, aber der war doch auch auf eine Art total scheiße,
auch trashig.
Oder?
Und ja. Der war auch super synchronisiert. Da haben wir auch mit den Ärzten ein Sample gemacht. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht postnachträglich angezeigt. Das ganze Gehirn ausgelutscht. Das hat einem jemanden ins Wort gelegt. Das war bei meinem Song Infant. Jetzt gebe ich mehr Tipps, gebe ich den Anwälten nicht.
Okay.
Der hat einen neuen Film gemacht in Frankreich mit Isabelle Huppert, der heißt Elle und geht um eine Vergewaltigung. Eine, glaube 50-jährige Frau, ungefähr, so Pi mal Daumen, wird vergewaltigt und geht damit sehr unorthodox um. Das ist ein sehr spannender Film, aber auch sehr heftig und das Thema wird sehr ungewöhnlich behandelt und es ist sowohl Arthouse als auch Thriller, alles Mögliche. Es ist wirklich ein toller Film, grandios. Isabelle Huppert sowieso toll, also.
Bist du Berlinale-Geher?
Nee, vor Jahren habe ich das gemacht, aber dann irgendwann hing ich nur noch auf Empfängen und Partys rum und habe die Zeit, wo ich eigentlich Filme hätte sehen sollen, dann genutzt, um ein bisschen vorzuschlafen, weil ich dann ein paar Stunden später wieder irgendwo eingeladen war und da mich ungesund meinem Körper gegenüber verhalten habe. Und dann habe ich irgendwann Agenturen schicken dich dahin und jetzt habe ich das irgendwie, habe ich gesagt, nee, das bringt auch nichts. Ich habe, glaube ich, noch nie auch irgendwie einen Job gekriegt oder so als Schauspieler auf der Berlinale. Ich finde super, was da los ist und sowas, aber ich weiß nicht, ich gehe lieber ins Kino und so. Ich war lieber auf kleinen Festivals. Ich war sehr oft auf dem Oldenburg Filmfestival. Mhm. In Dresden gibt es sogar ein ganz gutes Trash-Filmfestival. Da war ich als Juror angefragt. Da will ich auf jeden Fall, das will ich mal wahrnehmen. Irgendwie da kann man bestimmt auch den anderen Spaghetti-Western mal im Rerun sehen. Und ist mit Berlinale ist schon krass. Also es fordert viel.
Machen wir die Runde, die jetzt auch von euch viel fordert, denn ihr seid jetzt erstmal mit dem Live-Hörspiel in Concert sozusagen unterwegs. Diese Woche geht's los, also jetzt am Dienstag in Berlin, Dienstag und Mittwoch in Berlin, genau. Theater am Kurfürstendamm ist ausverkauft.
Beides, ja.
Aber
es gibt noch so Restkarten, also die man nur noch da vor Ort oder telefonisch bekommen kann, nicht mehr vor Verkaufsstellen. Da wird dann den Schwarzhändlern ein bisschen dann die Suppe versalzen und muss man sich aber ranhalten. Also die sind natürlich nicht ewig da. Und dann geht's weiter. Kann man alles auf meiner Seite bela-b.de sehen. Und dann wird jetzt parallel hoffentlich für demnächst irgendwann eine Tour, eine reine Musiktour gebucht. Peter Devlin, Smokestack Lightning, wo wir auf Tour gehen wollen. Im Winter wollen wir wieder ein paar Satana-Sachen machen, im nächsten Jahr auch. Da müssen wir jetzt gerade gucken, wie wir das alles gedeichselt kriegen. Es gibt noch viele weiße Flecken, wo wir noch nicht waren. Nächstes Jahr im Frühjahr auch nochmal und dann mal sehen, was ich sonst noch mache. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen. Ich schreibe auch gerade einige Rocksongs, die ich irgendwann mal aufnehmen will. Mit wem weiß ich noch nicht. So, mal schauen.
Naja, da können wir uns ja dann mal überraschen lassen, wer es sein wird. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Langweilig wird es dir nicht in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren. Die sind schon mal vorgeplant. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann mit dem nächsten Projekt wiedersehen. Und
alles hören. Klar.
Danke. Vielen Dank, Johnny.
Tschüss.
Bis dann, ciao.